unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der biblische Abschnitt, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist nach der neuen Perikopenordnung, ist der Turmbau zu Babel, 1. Mose 11. Da heißt es: Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner der anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Ländersprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Liebe Gemeinde, imagine there's no heaven, heißt es in diesem einen berühmten Lied von John Lennon, das sicher viele von uns kennen, bis auf die ganz Jungen unter uns. Stell dir vor, es gibt den Himmel nicht. Stell dir vor, es gäbe keine Länder, nichts, wofür es sich zu töten oder sterben lohnte, und auch keine Religion. Stell dir vor, all die Leute lebten ihr Leben in Frieden. John Lennon malt uns eine Vision einer Menschheit in Geschwisterlichkeit vor Augen, befreit von Missverständnissen, von Kriegen, weil endlich kein Himmel mehr über uns ist und keine Religion, die die Menschheit nur spaltet und auseinandertreibt. Ja, stell dir das vor, wenn es wirklich so wäre. Wenn wir den Gedanken an einen Himmel über uns auflösen würden und die Welt eine Sprache spreche. Die Bibel beschreibt eindrücklich, was dann passiert. Es hatte aber alle Welt einerlei Sprache. Das ist der Anfang der Erzählung vom Turmbau zu Babel. Einer der Urgeschichten der Menschheit, in der Urerfahrungen von Menschen aufbewahrt sind. Was haben also die Menschen gesprochen, als sie einerlei Sprache hatten und niemanden über sich? Haben sie sich darüber verständigt, wie das Zusammenleben besser gelingen kann, wie man Häuser und Städte baut, damit Menschen darin ein gelingendes Leben haben? Nein. Die Menschen haben sich darüber verständigt, alles dafür zu tun, sich einen Namen zu machen. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Antriebskräfte im Menschen, größer zu sein, weiter, höher, schneller als andere. Und das ist an sich ja nichts Schlechtes. Ohne diese Antriebskraft würde es keine Forschung geben. Würden sich Menschen nicht hinsetzen und Neues erfinden, weil in ihnen diese große Neugier steckt. Nur da, wo dieses höher heißt, höher als der andere, stärker als der andere, wo man einander übertrumpfen muss, das geht oft nach hinten los. Türme sind bis heute durch die Jahrhunderte hindurch ein großes Zeichen dafür, dass Menschen einander übertrumpfen wollten. Wenn man zum Beispiel den kleinen Ort San Gimignano in Italien betrachtet, da, man nennt es das mittelalterliche Manhattan, da gibt es so viele Türme in einem Ort, also pro Einwohner, wie nirgendwo sonst auf der Erde. Und im Mittelalter haben sich die Familien einfach übertrumpft, weil sie gesagt haben, wir wollen zeigen, dass wir noch reicher, noch stärker, noch besser sind. Und große Türme sind heutzutage immer noch ein Zeichen für Reichtum und Macht. Ich glaube, im Moment steht der höchste Turm in Dubai mit 828 Metern. Ich habe gehört, in China wird jetzt ein Haus mit 1000 Metern geplant. Sich einen Namen machen, sich als größte, wichtigste und stärkste Nation darzustellen, dafür sind Staaten in den Krieg gezogen, wurde Völkermord begangen und Terror verbreitet. Sie wollten sich einen Namen machen und das ging nur auf Kosten anderer. Oder sie setzen die eigenen Interessen vor die der anderen. America first, das haben wir noch sehr im Ohr, was es bedeutet, sich abschotten und vor allen Dingen für sich selbst da zu sein. Aber das ist nicht auf Amerika begrenzt, das gibt es überall. Wenn wir heute darauf sehen, wie der Impfstoff weltweit verteilt wird, sind wir diejenigen, die sagen, wir zuerst. Und ich bin froh, dass ich schon geimpft wurde und nicht sagen musste, meine Impfung geht jetzt erstmal nach Afrika. So ist es, man ist sich doch sehr schnell selber am nächsten. Dahinter steckt für Nationen, aber auch für Einzelne die Angst, ein anderer könnte stärker sein, er könnte mehr haben und ich selber könnte unterliegen. Durch die Globalisierung und die Medien haben wir heute viel Kenntnis von anderen Sprachen, Kulturen, Religionen, mehr als jede Generation vor uns. Und auf der anderen Seite wächst die Angst vor dem Andersartigen und Fremden. In totalitären Staaten wird die Einheitssprache verpflichtend, damit Minderheiten unterdrückt werden können, weil man befürchtet, nicht alles im Griff zu haben. Angst, dass sich die Menschen zerstreuen, wie es in der Turmbaugeschichte heißt. Dass wir uns einen Namen machen, denn sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Das geschieht, wenn man den Himmel als Bezugsgröße, wenn man Gott als Maßstab verliert. Das geschieht, wenn der Mensch seinen Turm, seine Leistungen, die Spitze des Himmels erreichen will und dort, wo man früher Gott glaubte, den Platz mit dem eigenen Namen ausfüllen möchte. Und genau da schreitet Gott ein. Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Nun könnte man natürlich meinen, Gott handelt, weil er Angst hat, der Mensch könnte ihm zu groß werden, zu nahe kommen und irgendwann seine Position übernehmen. Dem ist nicht so. Das spürt man schon bei diesem subtilen Sarkasmus, mit dem diese Geschichte erzählt. Da heißt es nämlich, Gott muss erst vom Himmel herniederfahren, um überhaupt dieses kleine Türmlein in Augenschein nehmen zu können, das doch eigentlich bis in den Himmel reichen wollte. Aber vom Himmel aus ist dieser Turm gar nicht erkennbar. Vor allem aber begrenzt Gott die Möglichkeiten und die Macht von Menschen, um die Menschen vor sich selbst zu schützen. Gott bewahrt den Menschen davor, sich selbst zum Gott zu machen. Denn wo Menschen als Götter verehrt wurden, immer ist es nie gut ausgegangen. Gott will, dass der Mensch Mensch sein darf, dass er nicht nach den Sternen und dem Himmel greifen muss, dass er nicht mehr sein muss, als er ist. Er darf Mensch sein und sich bei einem Größeren geborgen wissen. Er darf Kind Gottes sein, geliebt, auch wenn er nicht alle mit seinem Tun beeindruckt. Daher verwirrt Gott die Sprachen. Und das heißt ja nicht nur, dass Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen. Sie verstehen einander nicht mehr. Selbst dann, wenn sie die gleiche Sprache sprechen. Das merken wir in unendlich vielen Alltagssituationen. Zum Beispiel, da sitzt das Ehepaar am Mittagstisch, die Suppe steht schon auf dem Tisch, der Mann fragt, was ist denn das Grüne in der Suppe? Und die Frau antwortet, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du ja woanders essen gehen. Er hat nur gefragt, was ist da drin? Und sie hört, igitt, was für ein ekelhaftes Grünes ist da drin. Aber nicht nur da, oft reden wir aneinander vorbei. Durch die Verwirrung der Sprache möchte Gott dem Menschen lehren, wieder wirklich zuzuhören, sich dem anderen zuzuwenden, ihn nicht zu übergehen, ihn als gleichwertig, Aug in Auge zu verstehen, als einen, der ist wie ich. Ich muss nicht größer sein oder kleiner. Viele von uns spüren die Sehnsucht, wirklich verstanden zu werden, dass jemand wirklich zuhört, sich wirklich zuwendet. Und wo das nicht geschieht, kann es sein, dass wir uns verschließen, um nicht noch einmal verletzt zu werden. Und dann bestimmt uns die Angst. So wie es bei den Jüngern war. Sie hatten sich aus Angst in einem Raum eingeschlossen. Sie hatten Angst, nach draußen zu gehen und von Jesus zu erzählen. Sie hatten Angst, missverstanden zu werden und als seine Jünger sich zu outen. Und dann geschieht etwas mit ihnen. Da kommt der Heilige Geist, wie ein Sturm, der sie in Bewegung bringt. Da sehen sie Feuer und sie werden Feuer und Flamme. Mit einem Mal ist die Enge der Angst wie weggeblasen. Sie gehen nach draußen und reden mit den Menschen. Sie predigen und alle verstehen sie. Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen mit den unterschiedlichsten Sprachen. Und nicht nur, dass sie die Worte verstehen, sie sind zutiefst betroffen von dem, was sie hören. Es geht ihnen richtig zu Herzen. Da, wo Menschen sich nicht selbst einen großen Namen machen wollen, sondern den Namen Gottes groß machen wollen, verfliegt die Angst. Da ist auf einmal Freude da, andere daran teilhaben zu lassen, was man selber erfahren hat mit Gott. Dass da einer ist, dem wir unser Leben verdanken, wir müssen nicht alles selber in der Hand haben, weil wir in seiner Hand sind. Wir brauchen uns nicht mehr fertig zu machen, wenn wir Dinge falsch gemacht haben und andere verletzt haben, weil da einer ist, der die Last unserer Schuld auf seine Schultern geladen hat. Wir brauchen den Tod nicht mehr zu fürchten, weil der Gott, der uns in diesem Leben hält und trägt, uns ein unendlich viel schöneres Leben schenken will. Der einzige Haken ist, Wir können dafür nichts tun. Und das ist etwas, was wir als Menschen nicht mögen. Wir wollen wissen, was muss ich dafür tun? Wie geht die Methode? Und ja, ich will einfach wissen, wie das geht, wie ich diese Angst verlieren kann und der Geist der Liebe mich erfüllt. Aber es soll nicht durch Heer und Kraft geschehen, sondern durch Gottes Geist. Nur den Geist Gottes haben wir nicht im Griff. Wir können ihn uns nicht einfach nehmen. Er ist und bleibt Geschenk. Wir können ihn nur erbitten, uns öffnen, empfangsbereit sein, dass dieser Geist Gottes, der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der Geist der Weisheit und des Mutes auch durch unser Leben fließt. Und ich frage mich manchmal, rechne ich damit eigentlich wirklich? Rechne ich mit dem Geist Gottes damit, dass er auch durch unsere Kirche wehen könnte und wir, so wie damals die Jünger, voller Freude nach draußen gehen und in Bewegung kommen und mit Begeisterung von Jesus erzählen? Ich habe neulich eine Postkarte bekommen, auf der steht: Sei realistisch und Moment. Sei realistisch und plane ein Wunder. Natürlich kann man das Wunder nicht planen, aber man kann damit rechnen. Wir können erwarten, dass Gott es auch unter uns Pfingsten werden lässt wie damals. Imagine there's a heaven. Stell dir vor, es gibt einen Himmel über uns allen. Stell dir vor, es gäbe viele Länder und Sprachen und sie machen miteinander Gottes Namen groß. Stell dir vor, es gibt diesen Himmel, aus dem der Geist fließt, der dich befreit von dem Antreiber, der dich nie zur Ruhe kommen lässt, der dir einflüstert, nie zufrieden zu sein, immer mehr zu wollen, deinen Namen immer größer zu machen, aus der geheimen Angst heraus, dass du eigentlich nichts wert bist. Stell dir vor, es gibt einen Himmel, aus dem der Geist Jesu auf uns herabkommt. Der Geist Jesu, der uns sagt, dass wir Kinder Gottes sind, die einen unverwechselbaren Namen haben, der längst schon groß ist bei Gott und der in die Hand Gottes eingeschrieben ist für immer. Imagine. Stell es dir vor. So ist es. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.